darfst eigentlich keine große Angst davor haben, auszuprobieren und dabei zu scheitern. Wenn man dann da ist und wenn man sich dafür entschlossen hat, das zu zweit zu machen, dann nimmt man ja nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern auch Verantwortung für denjenigen, mit dem man das gemeinsam macht. Und das geht nur auf der Basis der Ehrlichkeit. Ich kenne leider diese Situation sehr, sehr gut, wo einfach quasi so ein Vorhang fällt und man irgendwie sagt, okay, gut, nein, das mache ich jetzt nicht mehr. Aber genau das ist der Moment, wo eigentlich alles anfängt. Das kann ich euch aus dem ganzen Herzen heraus sagen.
Hallo und herzlich willkommen zu Mut machen Gründen, dem Startup-Podcast. Einmal im Monat sprechen wir hier mit erfahrenen Gründerinnen und Gründern über ihre Startup-Geschichten, über ihre persönlichen Erfolge, Rückschläge und natürlich Lösungsstrategien. Damit möchten wir euch Mut machen, euren Gründungsweg zu starten oder weiterzugehen. Außerdem warten jedes Mal sehr konkrete Tipps auf euch. Unser Gast heute wird sich uns selbst vorstellen. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch.
Hallo, mein Name ist Judum. Ich bin gebürtige Berlinerin. Meine erste Gründung habe ich mit 24 Jahren im Laufe des Studiums vorgenommen. Die zweite Gründung kam dann mit 32. Heute bin ich 35 und ich könnte gleich auch schon mit der nächsten dritten Gründung quasi starten. Meine Begeisterung liegt tatsächlich dem Thema Wissen sehr stark. Also Wissen einholen, Wissen erfragen, Wissen austauschen, Wissen teilen. Und das ist auch die Verbindung, die ich eigentlich zur STW habe. Ich war im Rahmen eines einjährigen Programms als Stipendiatin unterwegs im Ausland und habe mir in einer völlig für mich fremden Branche Wissen eingeholt und bin zurückgekommen und habe für meine Gründungsidee gearbeitet. Und nun ist es so, dass ich ehrenamtlich weiterhin für unsere Stiftung zur Verfügung stehe und freue mich auch sehr darüber, weil hier geht es auch um Wissen teilen, um Wissen weitergeben, Wissen austauschen. Und wenn man mich fragen sollte, welches Symbol ich für meine Selbstständigkeit in den letzten Jahren auswählen würde, würde ich auf die Weltkugel tippen.
Danke, Judum. Am liebsten würde ich zu allen Antworten noch ein paar Nachfragen stellen. Ich starte aber bei der letzten, und zwar: Warum steht die Weltkugel für deine Selbstständigkeit?
Die Weltkugel steht eigentlich auch natürlich für den Balanceakt. Bei mir kam die erste Gründung aus dem Studium heraus. Also ich war Studentin, habe mich dann mit Studium und Beruf dann in eine Situation begeben, die mir gar nicht bekannt gewesen ist. Dann kam natürlich auch der Aufbau des Unternehmens dazu und die privaten Dinge und man wurde erwachsen. Aber auch gleichzeitig aufgrund der Branche, ich habe mir die Touristikbranche ausgesucht, war ich natürlich auch in verschiedenen Ländern unterwegs, um Produkte aufzubauen, um erstmal Kulturen, Menschen zu verstehen, mit denen ich arbeiten werde, Länder zu verstehen, mit denen ich arbeiten werde. Und deshalb steht eigentlich die Weltkugel nicht nur für einen Balanceakt zwischen Studium, Berufsleben, aber auch gleichzeitig dem, was sich draußen in der Welt ereignet hat. Es war immer wieder was los. Es war immer wieder die Möglichkeit, mich neu zu erkennen, eigentlich in dem, wofür ich mich mit der Gründung entschieden habe.
Ich grätsch direkt mal rein. Erklär doch mal, was genau du gegründet hast damals.
Ich habe damals einen Online-Spezialreiseveranstalter gegründet und es war mir sehr, sehr wichtig, Reisen abseits vom Massentourismus anzubieten. Und das hat eigentlich relativ gut funktioniert, weil ich eigentlich mein Hobby zum Beruf machen wollte. Und es war für mich eine Freude, einfach herumzureisen, die Länder, die ich dann später in unserem Portfolio anbieten wollte, erstmal zu verstehen, erstmal ein Gefühl für das Land zu bekommen und dann auch natürlich die Zielgruppe bestimmen zu können. Und dann war ich tatsächlich auf Reisen relativ lange immer unterwegs, habe zwischendurch auch ja viel auf Langstreckenflügen meine Hausarbeiten schreiben müssen, aber auf der anderen Seite war ich aber auch fleißig dabei, den Markt zu erkunden, die Produkte aufzustellen und das dann online anzubieten.
Welche Länder sind denn das, die ihr da anbietet?
Wir haben Oman, Finnland, Kuba, die Türkei, Georgien, Armenien, bestimmte Teile von Spanien und ja, Norwegen. Das sind so Orte, die hört man natürlich auch immer wieder und da hat man vielleicht auch mal Lust, das alles alleine anzupacken, aber es gibt immer noch sehr versteckte Orte und sehr versteckte Routen. Da braucht man ein bisschen noch, ja, wie soll ich sagen, Insiderwissen, um tatsächlich auch diese besonderen Orte abfahren zu können, weil zum Teil sind natürlich die Orte für den Tourismus erschlossen, ohne Frage, aber es gibt natürlich auch immer wieder kleine Punkte, wo wir dann tatsächlich eingreifen, weil wir die Möglichkeit haben, aufgrund unseres Wissens, die Reise passend dem Reisenden zuzuschneidern. Das ist vielleicht ein bisschen wie der Schneider und das Kleidungsstück. Aber bei uns ist es quasi die Reise und der Reisende.
Nimm uns doch mal mit an den Anfang deiner Reise, also dieser Startup-Reise. Du hast gesagt, 24 warst du, ne?
Genau, 24.
Erstmal vielleicht die Frage, weil ich das immer total spannend finde, wie viel Zeit lag denn zwischen eurer Idee und der Gründung?
7 Monate.
Ach krass, ja, das ist schnell.
7 Monate, weil uns war relativ klar, was wir machen wollten. Allerdings war für mich relativ unklar, wie ich das eigentlich alles anpacke, weil ich hatte sehr, sehr wenig Ahnung. Selbst das Studium war schon viel, 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 viel zu viel für mich. Ich hatte nämlich niemanden in meinem Leben, der tatsächlich in meiner Familie studiert hat. Also für mich war Studium, Akademikerleben überhaupt was total Neues. Auf der anderen Seite zu gründen war dann was ganz, ganz, ganz anderes, was ich aus anderen Verhältnissen kannte. Aber es gab halt kein Handbuch für mich. Und deshalb bin ich dann, als ich gemerkt habe, ich komme nicht mehr weiter, ich brauche juristische Unterstützung, ich habe einfach Fragen, die ich einfach in den Raum stellen möchte, in der Hoffnung, dass man mir weiterhelfen kann. Und da gab es tatsächlich an der Universität, ich habe an der Europa-Universität in Frankfurt-Oder an der Viadrina studiert, es gab eine Kooperationsstelle der Wissenschaft und der Arbeitswelt. Und da habe ich mich vorgestellt und habe gesagt, ich hätte gerne Interesse zu gründen, aber mir wachsen alle Fragen über Kopf quasi. Und sie haben mich dann mit genommen und haben mir alle Fragen beantwortet. Und was das Gute dabei ist, ich habe nicht nur Fragen beantwortet bekommen, aufgrund der Situation, dass ich meine Fragen vorstellen durfte und auch nach Fragen gesucht habe, hat man mich dann auch in einen Topf aufgenommen und ich wurde als ge also gefördert vom Land Brandenburg und von der Universität. Und man hat quasi gesagt, lass uns zusammensitzen, was brauchst du für deine Markenbildung, welche Rechtsfragen hast du, wie möchtest du gründen? Soll es eine GmbH werden? Soll es eine Limited werden? Welche Voraussetzungen stellst du dir vor? Und das waren schon Fragen, wo ich gedacht habe, oh je, oh je, oh je, kenne ich gar nicht. Ich habe noch so ganz andere Fragen in eine andere Richtung. Aber durch die Förderung bin ich tatsächlich in einen Pool voller beratender Menschen hineingekommen, mit denen wir einfach noch heute tatsächlich Kontakt haben.
Glaubst du, wenn du diese ganze Beratung nicht so früh auch gefunden hättest, hättest du es gar nicht gemacht oder es hätte nur länger gedauert?
Es hätte länger gedauert, da bin ich mir sicher, weil ich war sehr entschlossen, das zu machen. Und ich war eigentlich auf der Suche nach Antworten für meine Fragen, die ich hatte. Also je länger sich eigentlich die Antwort herausgezögert hätte, je länger hätte sich auch die Gründung herausgezögert. Aber es war definitiv klar, dass es zu einer Gründung kommen wird.
Jetzt hast du ja zu zweit gegründet. Vielleicht erzählst du das kurz, weil ich glaube, viele, die eine Idee haben für ein Startup oder gründen wollen, diese Frage stellt sich ja häufig. Mache ich das alleine? Suche ich jemanden? Ergibt sich das? Wie war das so zu zweit?
Zu zweit war es sehr, sehr schön. Mein damaliger, ehemaliger Chef war das. Für mich, ich war noch in einer Studenteneinstellung und habe ja auch dort lange Tourismus gemacht. Und das war dann sehr spannend, als ich für mich auch gesagt habe, für mich wird es wahrscheinlich in eine andere Richtung gehen. Aber wir hatten schon so diese tiefen Gespräche über verschiedene Regionen, über Reisen abseits vom Massentourismus, dass wir gesagt haben, hey, wir tun einfach unsere Stärken zusammen und auch unsere Defizite zusammen. Und darüber haben wir über Jahre tatsächlich profitiert, weil der eine hat das eine gemacht, der andere hat das andere gemacht. Und dadurch haben sich auch viele neue Wege eröffnet, wo wir anfangs gar nicht darüber nachgedacht hätten.
Das ist total spannend, dass du das jetzt gerade sagst, weil eine Frage, die ich dir unbedingt stellen wollte, war, wie ihr das handhabt, zu zweit über eure Stärken und Schwächen zu sprechen. Also war das von Anfang an so und wie habt ihr das reflektiert? War das auch mit Hilfe von außen? Weil ich das eine ganz wichtige Frage finde. Also auch für einen alleine, ne, wenn man alleine gründet, aber natürlich vielleicht noch viel mehr, wenn man gemeinsam gründet.
Ja, also es war eigentlich relativ klar, dass man sehr früh auch sehr offen miteinander spricht und auch tatsächlich gewisse Dinge, mit denen man vielleicht selber erstmal hadert und noch gar nicht herausgesprochen hat, dass man einfach Platz dafür schafft. Also es bedeutet ganz viel, diesen Raum mit Ehrlichkeit zu betreten. Also wenn man dann da ist und wenn man sich dafür entschlossen hat, das zu zweit zu machen, dann nimmt man ja nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern auch Verantwortung für denjenigen, mit dem man das gemeinsam macht. Und das geht nur auf der Basis der Ehrlichkeit. Und natürlich gehört es dazu, dass man über gewisse Themen diskutiert und nochmal vielleicht aus anderen Perspektiven reflektiert. Das sind alles Sachen, die tatsächlich enger also zusammenbinden, auch zusammenschweißen. Und ich habe tatsächlich, oder ich sag mal, wir haben immer davon profitiert, auch in Krisenphasen, Wörter einfach wirklich anzupacken und auch zu teilen. Und auch Gedanken zu teilen, die manchmal auch gar nicht reif gewesen sind. Man wartet ja auch immer wieder darauf, hey, ich habe jetzt einen Gedanken, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt und wie soll ich es vielleicht formulieren? Sowas gibt es meistens nicht. Wenn ein Gedanke da ist, dann ist es viel besser, einfach den Gedanken erstmal auszusprechen, auch im Raum des Vertrauens vor allem auch.
Ich finde, am Anfang ist ja so diese Aufregung der Gründung und das ist irgendwie neu und man baut eben alles auf, man lernt unglaublich viel und so weiter. Die Lernkurve geht steil nach oben im besten Falle und dann verändert sich zu so einem Business, was so läuft, auch im besten Falle eigentlich, ne? Wie hat sich da vielleicht eure Beziehung verändert oder auch in dir? Also sprich auch gerne darüber, ob sich in dir da sowas verändert hat, weil ich könnte mir vorstellen, bestimmte Stärken, die man hat oder auch diese Neugier, dieses Wissen, was du auch schon angesprochen hast bei dir selber, dass das für den Anfang auch so toll ist. Und irgendwann kann sowas ja auch mal langweilig sein, wenn man alles weiß.
Es gab tatsächlich einige Momente, wo ich auch diese Veränderung gespürt habe. Mit dieser Neugier daran zu gehen, war natürlich toll, weil ich habe dann irgendwann gemerkt, hey, in jedem Land, was ich jetzt bereise oder was wir neu in unser Portfolio aufnehmen werden, beginnt ja diese Neugier von vorne. Aber das war ja tatsächlich nur dem Land geschuldet, in Anführungszeichen, weil das Land hat mir dann kulturell verschiedene Gesichter gezeigt und verschiedene Möglichkeiten noch aufgezeigt, wie man überhaupt reisen kann. Aber auf der anderen Seite, darf man halt nicht vergessen, ich war immer noch, also 24, 25, 26, 27 und habe direkt angefangen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die älter als ich waren. Also ich hatte niemanden in meinem Umfeld, der auch so alterstechnisch so wirklich in die Richtung gegangen ist, wo ich mich auch wiedergefunden habe. Und deshalb habe ich umso mehr Fragen gestellt, umso mehr versucht, an Themen anzuknüpfen, wo ich dann irgendwie gemerkt habe, oh, ich komme jetzt vielleicht ins Wanken gerade. Was ist gerade diese Veränderung? Wie kann ich vielleicht mit dieser Veränderung umgehen? Und das hat halt sehr gut gepasst, weil ich konnte einfach fragen. Ich konnte einfach sagen, wie fühlt sich gerade nicht so ganz gut an und ich möchte mal gerne darüber sprechen. Gibt es denn vielleicht von jemandem eine Idee, wie man das quasi sollte man das mit Handschuhen anfassen oder nicht?
Also du hast das Gefühl, dass dadurch, dass du auch noch so jung warst, verhältnismäßig, dass es dir dann vielleicht auch leichter fiel, Fragen zu stellen?
Ja.
Vielleicht noch eine letzte Frage zu dieser Anfangszeit. Wir haben ja auch im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Rentabilität ist ja immer ein großes Thema, natürlich bei Startups, bei Gründungen. Ab wann trägt sich das überhaupt und so? Und man kann es ja auch oft nicht voraussagen. Und wir waren uns beide so einig, dass es gerade für den Anfang, wo man eben noch nicht so richtig weiß, wo die Reise hingeht, dass man sehr klar haben muss für sich, was es mir auch unabhängig vom Geld gibt. Also natürlich muss es sich auch irgendwann finanziell bei den meisten von uns tragen. Aber ich glaube, gerade am Anfang muss man ja unglaublich motiviert sein, so viel Zeit und Energien reinzustecken, ohne eben zu wissen, ab wann oder ob überhaupt das rentabel wird. Hast du das sehr bewusst für dich gemacht am Anfang oder würdest du jetzt eher im Nachhinein sagen, ja, so bewusst war mir das gar nicht, aber ich weiß schon, das und das hat mir Spaß gemacht? Also war dir sehr bewusst, was unabhängig vom Geld dir das auch bringt?
Ja, das war mir sehr bewusst, weil ich anfangs schon für mich eine Deadline gesetzt hatte. Also eigentlich zu gucken, was passiert in diesen Zwischenschritten dieser Gründung, in welche Richtung geht das, damit ich einfach so einen Plan erstmal, auch wenn der nicht zu 100% in die Zukunft erstmal passt, davon habe, was sein kann und was mich immer wieder gut fühlen lassen wird. Diese Deadlines waren oder diese Zwischenerfolge, die ich dann für mich erstmal im Vorfeld definiert habe, waren für mich sehr, sehr wichtig. Und was genauso gleichwert gewesen ist, war auch der Moment, wo ich einfach gemerkt habe, das, was ich momentan mache, gibt mir so viel Input, das hätte ich vielleicht in 4, 5 Jahren Berufserfahrung hätte bekommen können. Und als ich das gemerkt habe, war dann relativ klar, dass die Zeit, die ich investiere, das Geld, was ich investiere, auf der anderen Seite als eine Stärke auf jeden Fall zurückkommen wird, als eine Erfahrung zurückkommt und einfach auch im Rahmen einer Problemlösung später in meinem Leben wieder auftauchen wird, weil ich ja dann quasi ähnliche Situationen vielleicht durchgemacht habe oder zumindest eine Idee davon habe, wie ich gewisse Sachen anpacken kann. Von daher kann ich nur sagen, dass es für mich sehr, sehr, sehr bereichernd war. Und man darf eins nicht vergessen, ich habe mich als Frau auch richtig gut gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach zu sehen, okay, ich habe das angepackt. Da waren auf jeden Fall Fehler zwischendurch, es hat nicht funktioniert, aber es hat meinem Selbstwertgefühl, dass ich das angepackt habe, durchgeführt habe und auch umgesetzt habe, einfach ein gutes Gefühl gegeben. Ich war einfach sicherer auf meinen Beinen und ich denke, im Nachhinein hat es vielleicht gar nicht mehr so ganz stark auch mit der Frau zu tun, sondern es geht ja auch um den Menschen an sich, weil man packt etwas an, hat eine Idee, setzt es um und dann sieht man tatsächlich irgendwann die Früchte. Und das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, was man, glaube ich, draußen außerhalb der Gründung erst mit viel Zeit mitnehmen kann, was in der Gründung auf einmal ganz schnell und perfekt funktioniert, weil man die eigene Verantwortung übernimmt.
Vielleicht müssen wir das leidige Thema Pandemie trotzdem in deinem Fall nochmal ansprechen.
Ja, genau.
Die Pandemie hat euch ja wahrscheinlich deutlich getroffen, logischerweise. Ich finde das aus einer Gründungsperspektive ein spannendes Thema, weil es einfach etwas ist, was von außen in dem Fall kam und ihr euch ja extrem anpassen musstet. Ich fände das spannend, wenn du uns da auch einmal mit reinnimmst, wie ihr damit umgegangen seid.
Die Pandemie hat uns natürlich, wie alle anderen im Tourismus, sehr früh und sehr hart getroffen. Und es war auch eine Zeit der Auszeit eigentlich. Also so wie für alle eine Auszeit, aber für uns war das nochmal, planen wir um, wie planen wir um, wie gehen wir strategisch vor, was sind quasi die ersten Kerngedanken, die man irgendwie hatte. Vor allem in der Gründung ist man dann quasi auf einem der tollsten Jahre, die man dann hat. Und auf einmal kommt sowas von Unvorhergesehenes. Das sind halt Krisensituationen und diese Krisensituationen. Jetzt im Nachhinein kann man sagen, selbst bei der Krisensituation nimmt man einfach mega viel mit. Also bei der nächsten Krise tut es einfach nicht mehr weh. Also es ist, weil man diese eine Krise quasi überdacht hat, durchlebt hat und auch tatsächlich für sich und in der eigenen Grundstruktur auch geordnet hat. Und wir hatten Verluste, aber wir hatten auch wunderbare Momente, wo wir gemerkt haben, wie stark unsere Marke ist. Da ist auch, glaube ich, der Perspektivwechsel in Krisensituationen sehr, sehr wichtig. Wir haben für uns einfach dann gesehen, okay, das ist eine starke Marke und unsere Reisenden stehen so stark hinter uns. Und wir können die Reisen einfach zeitlich verschieben und wir müssen das nicht alles aufgeben. Aber es hatte halt wirklich Zeit gebraucht. Und gerade da ist es sehr schwierig gewesen. Aber wie gesagt, einen kühlen Kopf zu bewahren, weil Krisen wird es immer geben. Es wird auch Krisen geben, die jetzt nicht groß in der Weltwirtschaft quasi zu Worte kommen. Aber es gibt ja auch private Krisen, Krankheiten. Momente, wo man tatsächlich denkt, oh je, was passiert gerade in meinem Leben? Und dass man gerade das auch in Einklang bringen kann, hat eigentlich am Ende des Tages damit zu tun, wie viel Erfahrung man an sich auch heranlässt. Sagt man von vornherein schon gleich, nein, ich mache das nicht, weil mein Kopf quasi schon überdenkt und hunderte von tausende Möglichkeiten, ja, die irgendwie passieren können, schon vorproduziert oder sagt, okay, ich bin dafür bereit, ich nehme die Situation an, ich schaue, was es ist, und dann plane ich einfach Step by Step, ohne zu, also hyperventilieren, zu überspringen oder was auch immer.
Ich glaube, das ist die perfekte Überleitung zu einem Thema, was mir besonders wichtig ist, nämlich deine Herkunft bzw. die Herkunft deiner Eltern. Wir haben darüber schon gesprochen, denn das ist genau der Punkt mit den Kulturen, ne? Denn ich arbeite viel mit auch Studierenden, aber auch anderen Menschen in anderen Altersklassen. Und da sind natürlich auch viele Deutsche, aber auch viele mit anderen Hintergründen dabei. Und was mir aber bei den Deutschen immer sehr auffällt, ohne jetzt natürlich alle über einen Kamm scheren zu wollen, aber trotzdem gibt es eine Tendenz, eine kulturelle Tendenz, ist ja auch völlig in Ordnung. Was ich bei den Deutschen eben schon oft feststelle, ist eine Tendenz zu so einem Sicherheitsbedürfnis, eine Tendenz zu einem keine Fehler machen wollen vielleicht oder Angst vor Fehlern so in die Richtung, eine Tendenz auch eben nicht Trial and Error so zuzulassen. Also ich war 2 Semester in den USA und da ist es in der Kultur dieses Trial and Error einfach etwas mehr drin als bei uns. Natürlich gibt es die Ausnahmen, aber ich glaube, so eine Tendenz ist in Deutschland schon festzustellen. Würdest du das so unterschreiben und was bedeutet deine andere Kultur da vielleicht für dich?
Es ist ein total spannendes Thema. Ich mag nämlich tatsächlich die Doppelidentität, sage ich mal. Und ich glaube, das passt auch perfekt mit dem Symbol der Weltkugel. Ich hatte ja schon zu Anfang gesagt, dass ich in meinen Familienkreisen keine Akademiker hatte und schon die Schwierigkeit tatsächlich gespürt habe, vorauszugehen oder mich zu bewegen. Aber was man auf der anderen Seite nicht vergessen kann, diese Doppelkultur in der türkischen Kultur habe ich dann etwas gefunden, was aber meine andere deutsche Kultur nicht hatte. Und zwar dieses unproblematische und großartig darüber nachzudenken, sich ins kalte Wasser zu werfen. Und das war das Perfekte, was mir tatsächlich überhaupt im Leben passieren konnte, weil auf der einen Seite hatte ich dieses perfekte, durchgeplante, durchorganisierte Deutschsein. Auf der anderen Seite habe ich immer noch dieses, okay, ich versuche es einfach und wenn es schief geht, dann geht es einfach schief, weil auch dieses Schiefgehen wird mich zu irgendetwas lehren, was ich dann beim nächsten Mal einfach mitnehme und einfach anders gestalten werde. Das heißt, ich hatte unglaublich Mut von meiner türkischen Doppelhälfte und von meiner deutschen Doppelhälfte hatte ich unglaublich dieses organisatorische, das Geplante und okay, jetzt fangen wir an. Also dieses Sicherheitsdenken habe ich auch sehr, sehr stark gespürt zu Beginn. Das ist ganz, ganz klar, weil man gerade sicher sein möchte bei jedem Schritt, bei jedem Tritt und ist das irgendwie tatsächlich auch irgendwo auch abgesegnet. Aber auf der anderen Seite habe ich halt gemerkt, dass es gibt eine unglaubliche Leichtigkeit, wenn man von diesem Sicherheitsgefühl sich entfernen kann und sagen kann, ich probiere mich und die Situation erstmal aus. Und wenn alles schief geht, dann geht es tatsächlich schief. Aber selbst da hat man ja schon was produziert aus dem Nichts heraus. Und da habe ich, glaube ich, von meiner, ja, Doppelidentität, nicht das so schön, habe ich von beiden sehr, sehr stark was mitgenommen für mich und vor allem für meine Gründung. Das ist ganz klar.
Gerade in dem Zusammenhang ist mir nämlich der Satz deines Papas lustigerweise aus unserem Vorgespräch hängen geblieben. Der sagt, wenn ich es falsch zitiere oder sagt, nee, zitier du ruhig deinen eigenen Vater.
Ich war so um diese 14, 15, 15, ja, 14, 15, da hat er mich zur Seite geschoben und hat gesagt, Kind, wir werden als Mama und Papa tatsächlich eine Vorstellung von dem haben, was sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut für dich ist. Aber wichtig ist in dieser Situation, dass du deinen eigenen Weg gehst, so viele Fehler wie möglich machst, weil deine Fehler werden dich dann später auf deinen eigenen Weg begleiten. Und du wirst dich dann aufgrund der Fehler, die du halt mit deiner Leidenschaft gemacht hast, in deinem eigenen Leben finden. Und das war natürlich für mich dann ein Freifahrtschein zu sagen, wenn mein Daddy mir sagt, ich darf so viele Fehler wie möglich machen, dann lasse ich mir das, glaube ich, nicht zweimal sagen. Und man darf nicht vergessen, ich bin 35 und mache immer noch leidenschaftlich Fehler.
Ich wollte gerade fragen, wie gehst du denn mit Fehlern um? Denn wir haben gerade über die Pandemie gesprochen und über diese Krise und die kam aber ja von außen. Also da kann man ja nichts gegen tun. Das ist eine Krise, so wie du auch genannt hast, Krankheiten und so weiter. Bei den meisten Krisen, die wir jetzt bisher benannt haben, kann man erstmal nichts gegen tun. Die kommen von außen und da muss man irgendwie damit umgehen. Kannst du uns ein Beispiel nennen, gerne aus deiner Selbstständigkeit, wo dir einfach was passiert ist, also wo du gescheitert bist, um dieses schöne deutsche Wort zu bemühen, oder Fehler gemacht hast oder so, wie du dann wirklich damit umgegangen bist? Ärgerst du dich dann auch oder was passiert?
Ja, und zwar hatten wir ein ultra starkes, tolles ja, Zusammenkommen mit verschiedenen Marken und auch sehr bekannten Marken. Und da ging es um eine wunderbare Reiseidee, die wir entwickelt hatten. Und bei dem einen Meeting habe ich natürlich alles vorgestellt und habe auch den Gedankengang, auch meine Vision so gut wie möglich einfach allen beteiligten Marken mitgegeben. Die Sache war einfach nur, dass ich so mit dieser puren Leichtigkeit, die ich dann hatte, weil ich ja gerne Fehler mache, bin ich dann einfach raus aus dem Raum und 2 Wochen später habe ich dann auf einem meiner Flüge gesehen, wie meine Idee, die ich vor 2 Wochen vorgestellt hatte, einfach mal mitgenommen wurde und ja, ohne mich Platz und Land und Erfolg gefunden hat. Und der einzige Fehler, den ich da in diesem Moment gemacht habe, war tatsächlich, dass ich zu viel Information herausgegeben habe. Und ich habe einfach das, was ich mir in der Hand so stark erarbeitet habe, allen anderen Beteiligten quasi auf einem Goldtablett präsentiert habe und einfach nicht aufgepasst habe, dass es einfach gewisse Punkte gibt, auch in Partnerschaften, wenn man sich dann in einer befindet, dass man auch dort aufpassen muss, was man preisgibt, wie man es preisgibt. Weil am Ende des Tages habe ich dann in einem sehr, sehr bekannten Magazin meine Idee lesen dürfen, quasi. Und das war dann für mich auf dieser einen Strecke, auf dieser einen Flugstrecke, habe ich dann gesagt, okay, das war ein richtig großer Fehler von dir, Judo, aber den wirst du nicht nochmal machen. Aber genau dieser Fehler hat mich total geformt. Und ich war natürlich unglücklich, aber ich wusste schon irgendwann, für irgendwas wird es gut sein, quasi. Und sich auch irgendwie darauf zu verlassen, auch wenn Fehler sind oder wenn man keine Idee hat in dem Moment, einfach diese Ureinstellung zu haben, okay, gut, ich vertraue erstmal auf den Prozess und wie sich das entwickelt und dann schauen wir weiter. Das heißt, für mich war der Fehler ganz klar, schwarz auf weiß auf meiner Hand. Für einen Moment war ich natürlich traurig. Ich habe mir natürlich an den Kopf gefasst und dachte mir so, herrje, ganz ehrlich, also so einfach hättest du es dir aber auch nicht machen dürfen. Da ist man ja auf jeden Fall mein Fehler. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, wie die Welt auch auf der anderen Seite tickt, weil das hätte ich wahrscheinlich mit 25 gar nicht so schnell herausfinden können. Und dann waren halt die darauffolgenden Jahre in der Struktur anders aufgebaut, in den Partnerschaften.
Hast du da in deinem Geschäftspartner eben auch jemand, der auch so gut Fehler zulassen kann?
Ja, ich glaube, wir haben eine sehr, sehr starke und auch eine sehr gesunde Fehlerkultur. Und das ist, glaube ich, auch für jede Gründung ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, dass man sich einfach eine Fehlerkultur aneignet und auch über eine Fehlerkultur spricht. Und das gibt einfach auch, also vor allem also wenn man ein Unternehmen alleine leitet oder auch zu zweit quasi das anpackt, gibt es viel Freiraum und viel Freiheit auch für Situationen, in denen man einfach mit Problemen umgehen muss, mit Menschen, mit Partnerschaften. Und ohne eine gesunde Fehlerkultur ist es sehr, sehr schwierig, weil das wird automatisch immer wieder auch den Stresslevel sehr auch in die Höhe treiben. Und Stress ist dann auch gleichzeitig auch mit innerer Unzufriedenheit verbunden. Und da gehört einfach die Ehrlichkeit, das Vertrauen in den Prozess der Fehlerkultur tatsächlich mit hinein.
Der SDW ist ja die gesamtgesellschaftliche Verantwortung immer sehr wichtig und bei allen Projekten und Stipendiaten, Stipendiatinnen, die sie unterstützt. Wir haben ja vorhin gesagt, dass es immer so wichtig ist, dass jeder Gründer und jede Gründerin für sich weiß, was sie motiviert, wofür das Herz schlägt und warum sie das überhaupt alles machen. Die Frage wäre, oder meine Frage an dich ist, was dein höheres Ziel ist, also auf so einer höheren Ebene, auf der gesamtgesellschaftlichen Verantwortungsebene. Was treibt dich dort an?
Eines meiner größten Ziele ist tatsächlich, allen Beteiligten erstmal anhand meines eigenen Werdegangs aufzuzeigen, dass man keine Angst vor Gründungen haben muss, dass man das einfach probieren kann. Weil Gründung wird tatsächlich mit Großbuchstaben relativ groß geschrieben. Und es erzeugt schon mal, oh Gott, Selbstständigkeit, wie soll ich und was soll ich? Und also da kommen ja schon bei dem Wort Gründung so ganz viele Emotionen heraus. Aber ich möchte tatsächlich mit all dem, was ich geschafft habe, was ich auch nicht geschafft habe, was ich total fehlerhaft geleistet habe, was ich komplett in Sand gesetzt habe, genau mit diesen Dingen einfach darüber sprechen und sagen, es wird alles niemals perfekt sein und es wird auch nicht einwandfrei laufen. Aber das hält nie ab, davon ab zu gründen, weil gründen bedeutet auch gleichzeitig, sich selbst auch gut kennenlernen. Man kann ja auch zum Beispiel bei einem Thema super, super gut sein, weiß aber, für diese Gründung brauche ich aber genau das, was ich nicht habe. Gut, dann kauft man das einfach im Gegenwert. Also man investiert dann sein Geld anders quasi. Und man kauft sich dann jemanden, der das einfach in der Gründung dann gegen ein Geldwert macht. Aber dass man einfach für eine Gründung offener dasteht und sich einfach mutig traut, auch etwas in den Sand zu setzen. Und wer weiß, was am Ende passiert, weil egal, auch wenn es tatsächlich im Sand endet, ist ja was aufgebaut. Und das ist einfach auch für mich mein oberstes Ziel, einfach zu sagen, jede Gründung ist tatsächlich eine Bereicherung.
Meine letzte Frage in dem Zusammenhang auch. Du bist ja Coach in der Startup-Werkstatt, ist auch schön. In der Startup-Werkstatt. Nimm uns da vielleicht noch kurz in deine Arbeit mit. Also da machst du ja genau das, ne? Also ich glaube, das kannst du ja genau da ausleben. Was ist dein täglich Brot dort mit den Coaches?
Das ist total spannend, weil es erinnert mich zum einen immer an meine ersten Anfänge, weil ich tatsächlich auch so angefangen habe. Auf der anderen Seite ist es für mich total spannend, genau das, was ich gelernt habe, erstmal weiterzugeben. Das heißt, natürlich sind die ganzen Punkte wichtig, wo man ganz klar sagt, wie wird wirtschaftlich ein Unternehmen aufgebaut? Was ist Branding? Wie machen wir das? Was ist eigentlich deine Marke oder möchtest du überhaupt eine Marke sein? Und wenn quasi alles in die Richtung geht, wer bist du als Gründungsperson? Wer bist du selbst persönlich? Und wer entsteht mit deiner Marke oder was entsteht mit deiner Marke? Das sind tatsächlich Fragen, die wir dann auch über mehrere Stunden mit anpacken und einfach schauen, welche Fragen sind notwendig, um genau an Resultate heranzukommen. Auf der anderen Seite, was bedeutet das auch einfach groß zu denken? Das macht mir auch Spaß, dass ich einfach mit den Gründern gemeinsam groß denke, dass wir mit einer Fragestellung, die sie haben, beginnen und ich quasi den Raum mit weiteren Fragestellungen fülle, die wie ein Puzzlesystem miteinander in Verbindung stehen. Und für mich ist es eine große Freude, dann, also jetzt auch zuletzt, über 6 Monate fast zu sehen, wie sowas ganz Kleines dann auf einmal in die Höhe wächst, wächst, wächst und insbesondere der persönliche Anteil dabei auch quasi nicht flöten geht. Also sie wachsen nicht nur in der Gründungsidee, sondern sie wachsen auch in der persönlichen Ebene, wo sie sich einfach auch mit sich selbst auseinandersetzen und sich auch selbst Fragen stellen. Wenn ich das gründe, warum gründe ich das? Was ist der Sinn dabei? Und was würde es tatsächlich geben, wenn ich das nicht machen würde in meinem Leben? Und das macht mir unglaublich Spaß. Also einfach dieses Wissen weiterzugeben, zu teilen und in dem Austausch zu stehen und immer zu sagen, weitermachen, weitermachen, weitermachen.
Ich mache ja Studien- und Berufsberatung auch viel. Und da kommen immer mehr junge Menschen auch, die sagen, ich will unbedingt selbstständig sein, obwohl sie eigentlich gar keine Idee haben. Also noch nicht. Hast du das auch viel oder berätst du eigentlich vor allem die, die einfach schon eine Idee haben? Oder begegnet dir das auch manchmal, dass Leute sagen, ich finde das so toll, so selbstständig zu sein und ein Startup zu haben, aber ich weiß noch so gar nicht, in welche Richtung? Hast du beides?
Ja, natürlich. Das ist ja auch eine spannende Seite im Leben, weil anscheinend weiß die Person, wofür sie irgendwo auch steht und wofür sie stehen möchte. Und die Idee dafür ist auch relativ einfach zu finden. Man setzt sich einfach mit dem Umfeld auch anders einfach auseinander. Und wenn man eh den Weg einschneiden möchte, dann macht man das mit Idee oder ohne Idee. Und keines der Wege ist einfacher. Das ist schon mal jetzt gesagt. Es sind beides dieselben Situationen. Es sind beides dieselben Gründungswege. Es sind einfach nur von dem Motiv her ist es einfach anders gesteuert. Und es ist beides sehr, sehr spannend.
Startup Spice. Was sind denn aus deiner persönlichen Erfahrung die wichtigsten Zutaten für eine Gründung?
Ich nehme mal etwas ganz Schönes, was ich aus der türkischen Kultur kenne, ein Sprichwort, und verbinde das quasi mit unserem Jetzt, mit unserem Heute. Ich bin sehr lange mit dem Sprichwort Kulağına küpe olsun groß geworden, was bedeutet, möge es deinem Ohr ein Ohrring werden. Und das steht quasi dafür, dass man die Ratschläge, die man mitnimmt, einfach wie ein Ohrring mitträgt. Und wenn man mal irgendwie so daran ist und dass in diesem Moment einfach dieser Ratschlag sich im Kopf, im Ohr wiederfindet. Und ich fand das sehr, sehr hilfreich in den ganzen Gründungsphasen meines Lebens. Und deshalb wollte ich das euch einfach auch so herausgeben. Und die 3 Punkte, die ich quasi als Ohrring jetzt verwenden würde, ist die Freiheit, Fehler zu machen. Ganz, ganz wichtig. Gebt euch die Freiheit, Fehler zu machen und keine Angst davor zu haben. Lasst euch von niemandem einreden, dass das eine doofe Idee ist, dass das schon jeder Dritte macht oder jeder Zweite macht. Und schaut immer dahin, wer ihr seid, was ihr wollt. Das sind so die 3 wichtigsten Punkte, die mir in meiner Gründungsphase zu Beginn, währenddessen, zum Schluss in der zweiten Gründung und wahrscheinlich jetzt irgendwann in der nächsten Gründung immer wieder als Ohrring mitkommen werden.
Sehr, sehr schön. Ich finde das Bild wahnsinnig schön. Judum, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Lieben Dank für die Fragen. Es war richtig toll. Hat mir total Spaß gemacht.
Das war eine Folge von Mut machen Gründen, dem Startup-Podcast, moderiert von Anke Fehring. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen an uns oder Themenvorschläge für uns habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Den Kontakt findet ihr in den Shownotes. Außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast teilt, liked und weiterempfehlt. In diesem Sinne, bleibt mutig, macht und gründet.